NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit Michael Hollenbach und folgenden Themen. Die türkische Militäroffensive in Syrien führt zu einem Streit in der Islamischen Gemeinschaft in Hamburg. Dazu ein Gespräch mit Wolfram Weiße von der Akademie der Weltreligion. Lernen von der Palliativmedizin, warum es so wenige Organspenden gibt. Außerdem geht es um die Frage, wie heißt dein Gott? Die Hochschule Emden erforscht Integrationsbedingungen in Kitas und Grundschulen. Und beten für Gold? Olympiapfarrer betreuen Athleten in Südkorea. Der Konflikt um den Einmarsch türkischer Truppen in das nordsyrische Kurdengebiet hat Wellen geschlagen bis Hamburg. Dort gibt es einen Streit innerhalb der Schura, des Rates islamischer Gemeinschaften. Einerseits wurden in der Hansestadt DİTİB-Moscheen durch mutmaßliche PKK-Sympathisanten angegriffen, andererseits befürwortete der Schura-Vorsitzende Mustafa Yoldaş den Angriff der türkischen Armee und bezeichnete Kritiker des Einmarsches als, so wörtlich, Terrorversteher. Der stellvertretende Schura-Vorsitzende Daniel Abdin legte Yoldaş daraufhin den Rücktritt nahe. Über den Streit in der Islamischen Gemeinschaft sprach mein Kollege Daniel Kaiser mit Wolfram Weiße, dem langjährigen Direktor der Akademie der Weltreligionen in Hamburg.
Herr Weiße, nach dem Angriff der türkischen Armee in Nordsyrien, da gab es jetzt Äußerungen vom Hamburger Schura-Vorsitzenden Mustafa Yoldaş, der die Militäroffensive ausdrücklich begrüßt hat. Wird hier Ihrer Meinung nach die Schura indirekt politisch für den türkischen Nationalismus instrumentalisiert? Also wird da was vermischt, was nicht vermischt werden sollte?
Ich bin sehr dankbar, dass der Vorstand der Schura nach der ansetzenden Debatte um die Äußerung des Schura-Vorsitzenden eine sehr klare Stellungnahme abgegeben hat. Und diese Stellungnahme, die halte ich für ganz zentral, denn hier wird gesagt, dass derartige Kombination von Religion und Politik und auch die Stoßrichtung, die getroffen worden ist und die den Einmarsch von der Türkei in das entsprechende Gebiet sozusagen, dass das verurteilt wird, eindeutig. Das ist auch erleichternd, es ist auch verständlich und notwendig, weil die Schura ja nicht insgesamt nur türkische Gemeinden vertritt, sondern eine ganze Reihe von Gemeinden, auch arabische Gemeinden, weil sie auch kurdische Gemeinden vertritt. Und deswegen halte ich es für gut, dass die Schura selber eine solche klare Stellungnahme abgegeben hat.
Angesichts der Heterogenität der Schura, die Sie gerade angesprochen haben, stehen jetzt aber trotzdem die Verträge der Stadt Hamburg, der sogenannten Staatsverträge mit den muslimischen Religionsgemeinschaften erneut in Frage. Die Hamburger CDU will die Verträge aussetzen, die FDP will sie ganz auflösen. Wie gefährdet sind denn jetzt diese Verträge mit den muslimischen Gemeinschaften? Wie ist da Ihr Empfinden?
Die Verträge haben international große Aufmerksamkeit hervorgerufen, weil es hier zu einem geregelten Austausch und zu wechselseitiger Verbindlichkeit zwischen Staat und Muslimen gekommen ist. Ich denke, das ist auch innerhalb der Religionsgemeinschaften, die ja immer wieder Positionen gegeben hat, bei denen wechselseitig Kritik geübt werden muss. Und das ist das, was in Hamburg auch wichtig ist, über die Frage Staatsverträge, ja oder nein, dass sich die Religionsgemeinschaften auch wechselseitig befragen und korrigieren. Hier ist das Vertrauen so groß geworden, dass man das tun kann. Ich bin mir sehr sicher, dass es eben auch zu diesen verschiedenen Äußerungen dann innerhalb des interreligiösen Forums Hamburg zum Beispiel, dass damit auch eine Selbstkorrektur innerhalb der Religionsgemeinschaften möglich wird, die viel mehr wert ist, als en bloc die Verträge in Frage zu stellen.
Hinter dieser Debatte steht ja auch die große Nähe der DİTİB, aber eben auch von Teilen der Schura, zur türkischen Regierung, zu Erdogan. Bleibt das jetzt so ein Grundthema, ein Grundkonflikt? Oder denken Sie, die muslimischen Verbände, die schaffen das, sich zu emanzipieren von der Türkei in den kommenden Jahren?
Das ist eine offene Frage, die ich nicht beurteilen kann. Aber es ist schon deutlich, dass in den muslimischen Verbänden die Meinungen sehr stark auseinandergehen. Und dass deswegen auch diejenigen, die den Verbänden vorstehen, dass die Schwierigkeiten haben, eine Interpretation nur zu befördern. Ich denke tatsächlich, dass immer dann, wenn Religion durch staatliche Instanzen und dann auch noch durch auswärtige staatliche Instanzen beeinflusst werden will, dass hier große Vorsicht angebracht ist. Ich sehe auch innerhalb der DİTİB nicht nur die Strömung, wir müssen sozusagen jetzt als verlängerter Arm der türkischen Religionspolitik fungieren, sondern dass es auch hier Emanzipationsbewegungen gibt, die es sicherlich sehr schwer haben. Umso besser ist, dass es auch in DİTİB Nord Bestrebungen gibt, zu sagen, wir müssen uns auf unsere eigenen Füße stellen.
Der orthodoxe Patriarch von Istanbul, der hat jetzt auch die Militäroffensive begrüßt. Bislang haben sich ja die orthodoxen Christen in der Türkei eher zurückgehalten. Ist der Druck mittlerweile zu groß geworden für die Christen in der Türkei?
Ob das nun auch einem Druck geschuldet ist innerhalb des Landes dann oder welche Motive hier vorhanden sind, das weiß ich nicht. Aber ich will schon deutlich sagen, dass ich mehr als erstaunt war über dieses Votum, dass ich darüber entsetzt bin, dass man überhaupt mit religiösen Motiven und Gründen und im Feld religiöser Sprache dann eine Militärintervention begrüßen kann. Dass man politisch unterschiedlicher Meinung sein könnte, darüber kann man sprechen dann. Aber eine religiös motivierte Legitimation kriegerischer Handlungen sind in meinen Augen für Religion abträglich, nicht in Religion tatsächlich begründet dann. Und von daher gesehen finde ich Stimmen, die militärische Intervention begrüßen, befremdlich.
Daniel Kaiser im Gespräch mit Wolfram Weiße von der Akademie der Weltreligionen in Hamburg. Die Zahl der tatsächlichen Organspender ist im vergangenen Jahr auf knapp 800 gesunken. Ein Tiefstand. Und das bei rund 10.000 Kranken, die dringend auf ein Organ warten. Dieses Missverhältnis hat System, sagen Experten. Doch dieses System ließe sich durchaus ändern, wie Burkhard Schäfers berichtet.
Wenn das Leben eines Menschen plötzlich endet, nach einem Hirnschlag oder einem schweren Unfall, kann er das Leben anderer Menschen retten, indem er Herz, Lunge oder Nieren spendet. Ein letzter Akt der Nächstenliebe, sagen die einen. Andere sind verunsichert, ob bei der Verteilung der Organe alles mit rechten Dingen zugeht. Zuletzt fiel die Zahl der Organspender in Deutschland auf einen historischen Tiefstand, sagt der Herzchirurg Bruno Meiser, Präsident der Stiftung Eurotransplant.
Das ist eine Katastrophe, vor allem natürlich für die Patienten, die auf eine lebensrettende Transplantation warten und die sozusagen jeden Tag daheim sitzen und hoffen, dass endlich der erlösende Anruf kommt.
Das liege aber nicht allein daran, dass die Deutschen im internationalen Vergleich Spenden unwillig seien, so der Chirurg. Auch nicht am Transplantationsskandal vor einigen Jahren, sondern an einem Systemversagen. Laut Gesetz müssten die Krankenhäuser eigentlich jeden möglichen Organspender melden.
Ich bin der Überzeugung, dass aber ganz viele Kliniken das überhaupt nicht tun. Der Grund dafür ist meiner Meinung nach, dass insgesamt dieses System in Deutschland zu viele Hürden aufbaut, um entsprechend die Toten zu identifizieren und dann diesen ganzen Prozess einzuleiten.
Eine Organentnahme ist aufwendig. Die Klinik muss den Spender oft über mehrere Tage und Nächte künstlich am Leben halten, damit seine Organe intakt bleiben. Dafür braucht sie Fachpersonal, ein Bett auf der Intensivstation, schließlich einen freien OP-Saal. Finanziell lohne sich das für die Krankenhäuser nicht, erläutert Herzchirurg Meiser. Oft hänge es von der Haltung der Mitarbeiter ab, ob eine Transplantation zustande kommt. Das bestätigt der Jesuit und Psychologe Eckhard Frick. Er hat untersucht, wie Behandlungsteams zur Organspende stehen.
Menschen, die unter den Belastungen der Pflege von Hirntoten leiden, auch unter den Schwierigkeiten, die sich ergeben, dass ich mit Angehörigen sprechen muss, dass ich im Team darüber sprechen muss. All diese Tätigkeiten bedeuten einen Mehraufwand, der geschultert werden muss.
Denn eigentlich haben Ärzte, Schwestern und Pfleger schon genug damit zu tun, sich um ihre lebenden Patienten zu kümmern. Für einen bewussten Umgang mit dem Tod sei oftmals weder Zeit noch Raum, sagt Jesuit Eckhard Frick. Kein förderliches Klima für Organspenden. Der Psychologe sieht deshalb einen interessanten Ansatzpunkt. Die Haltung der Behandelnden zur Religion, zu den letzten Fragen, die im Klinikalltag jedoch oftmals tabu seien.
Da gibt es etwas Verborgenes, worüber nicht geredet wird, und dazu gehört eben die eigene religiöse, spirituelle Einstellung. Die bringt ja viele Menschen dazu, diesen Beruf zu ergreifen. Es wird geradezu ängstlich vermieden, über diese Motivationen zu reden, oder es wird in hoher Weise privatisiert, weil wir keine Sprache haben, weil es zu wenig gelehrt wird, und dadurch machen wir uns das Leben teilweise unnötig schwer.
Hier könnten Krankenhäuser etwa aus der Palliativmedizin lernen, in der Sterbende auch psychologisch und spirituell begleitet werden.
Die Palliativmedizin ist insofern ein Vorbild, als sie ganz bewusst die Zeit nach dem Tod eines Menschen achtet, sich Zeit lässt, den Angehörigen anbietet, Abschied zu nehmen. Die Frage ist, was lassen wir uns das kosten, respektvoll mit Toten umzugehen?
Und mit den Hinterbliebenen. Für sie ist die Organentnahme äußerst belastend. Schließlich wird ihr plötzlich verstorbener Angehöriger durch Maschinen künstlich am Leben gehalten. Sein Herz schlägt, er atmet, da ist es schwer verständlich, dass dieser Mensch tot sein soll. Als rechtliche und medizinische Voraussetzung für die Organspende gilt der unumkehrbare Hirntod, der von 2 Fachärzten unabhängig voneinander im Abstand von mindestens 12 Stunden festgestellt werden muss. Die Praxis ist umstritten. Eurotransplant-Präsident Bruno Meiser hingegen sagt:
Meiner Meinung nach gibt es in der ganzen Medizin keine sicherere Todesfeststellung als diese Feststellung, die von 2 Experten 2-mal bestätigt werden muss.
Nur eine offene Debatte über die Organspende kann dazu führen, dass künftig wieder mehr wartende Patienten Hilfe bekommen. Und mehr Offenheit braucht es auch in den Krankenhäusern im Umgang mit letzten Fragen.
Ein Beitrag von Burkhard Schäfers. Und damit kommen wir zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Die norddeutschen Regierungschefs haben sich für den Reformationstag als zusätzlichen neuen Feiertag ausgesprochen. Dies vereinbarten sie bei der Konferenz Norddeutschland am Donnerstag. In Mecklenburg-Vorpommern ist der 31. Oktober bereits gesetzlicher Feiertag. In Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen dagegen laufen derzeit Gespräche mit Befürwortern und Gegnern. Grund für das Interesse an einem neuen Feiertag sei das offensichtliche Ungleichgewicht mit Blick auf die Anzahl der Feiertage in Nord- und Süddeutschland. Die evangelische Kirche ist für den Reformationstag. Die katholische Kirche brachte den Buß- und Bettag ins Gespräch. Scharfe Kritik am Reformationstag kam vom Zentralrat der Juden. Dessen Präsident Josef Schuster verwies auf den Antisemitismus Luthers. Wirtschaftsvertreter lehnen einen zusätzlichen Feiertag grundsätzlich ab. Der Einführung eines neuen Feiertages müssen die jeweiligen Landesparlamente noch zustimmen. Flüchtlingsorganisationen, Sozialverbände und Kirchen haben teilweise mit heftiger Kritik auf den Beschluss des Bundestages reagiert, dass der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus für weitere 4,5 Monate ausgesetzt bleibt. Bis Ende Juli will die mögliche neue Große Koalition eine Neuregelung auf den Weg bringen. Ab August soll die Aufnahme von monatlich 1.000 Familienangehörigen ermöglicht werden. Diakoniepräsident Ulrich Lilie bezeichnete den Kompromiss von Union und SPD als kleinherzig. Ein reiches Land wie Deutschland könne mehr als 1.000 Menschen den Nachzug ermöglichen. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki bezeichnete die Einigung aus christlicher Sicht als einen Skandal. Es dürfe nicht durch die Hintertür zu einer Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen aus humanitären Gründen kommen, so der Kardinal. Den Christdemokraten hielt Wölki vor, sie müssten sich an dem messen lassen, was die Botschaft des Evangeliums sei. Für seine künftige seelsorgliche Ausrichtung hat das Erzbistum Hamburg einen pastoralen Orientierungsrahmen vorgelegt. Danach will die katholische Kirche in Norddeutschland verstärkt Armen und Kranken helfen und somit an die Ränder der menschlichen Existenz gehen, wie es in dem Papier heißt. Zugleich betont der Orientierungsrahmen die Notwendigkeit zum Dialog nach innen und außen sowie der Kooperation. Auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse des Beratungsunternehmens Ernst & Young hat das Erzbistum auch einen wirtschaftlichen Orientierungsrahmen erstellt. Der pastorale Orientierungsrahmen wurde seit September unter Beteiligung von Vereinen, Verbänden und Organisationen der Kirche entwickelt und richtet sich an Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter im Erzbistum. Er soll an diesem Wochenende in allen Gemeinden verteilt werden. Für rund 25 Millionen Euro lässt die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers das historische Kloster Loccum bei Nienburg grundlegend erneuern. Die Mauern der 1163 gegründeten Anlage wurden in den vergangenen 10 Monaten umfassend freigelegt und entkernt, sodass inzwischen die ursprüngliche Bausubstanz aus dem Mittelalter und der Barockzeit wieder erkennbar ist. Die Renovierung ist das größte Bauprojekt der Landeskirche in der Nachkriegszeit.
Soweit die Meldungen. Seit 2015 beantragten allein in Norddeutschland etwa 270.000 Geflüchtete Asyl. Nun lautet die zentrale Frage, wie kann die Integration dieser kulturell so unterschiedlich geprägten Menschen gelingen? Antworten will auch die Hochschule Emden-Lea geben. Dort wird erforscht, was Bildungs- und Erziehungseinrichtungen dazu beitragen können. Kann zum Beispiel religiöse Bildung in Kindertagesstätten die Integration voranbringen? Brigitte Lehnhoff hat eine Kita in Emden besucht.
Die Kindertagesstätte der reformierten Kirchengemeinde im Emdener Stadtteil Borsum. 123 Kinder werden dort betreut, schon immer auch einige mit ausländischen Wurzeln. Seit 2015 sind nun Kinder dabei, deren Familien geflüchtet sind. Aus der Türkei, aus Syrien und Afghanistan.
Die größte Herausforderung liegt in der Sprache, in der Kommunikation mit den Eltern. Da man sich oft nonverbal unterhalten muss mit Händen und Füßen,
sagt Gertraud Rehners, die Leiterin der Kindertagesstätte. Und sie nennt eine zweite Herausforderung. Den meisten Kindern falle es zu Anfang schwer, sich an Regeln zu halten. Der Träger hat auf die Problemanzeige reagiert. Die Kirchengemeinde bietet mit finanzieller Unterstützung der Stadt Emden 2-mal wöchentlich eine Gruppe für Kleinkinder aus Flüchtlingsfamilien an.
Wo die schon mal allgemein die Gebräuche, Strukturen, Rituale hier bei uns im Haus kennenlernen, vor allem auch ein wenig die Sprache, sodass es dann nachher ein nahtloser Übergang in die Kita sein dürfte.
Um auch bei den über 3-Jährigen die kulturellen und sprachlichen Barrieren zu überwinden, hat die Kita Unterstützung von einer Fachkraft für sprachliche Bildung, von Dolmetschern und ehrenamtlichen Vorlesepaten. Angeregt durch ein Forschungsprojekt der Hochschule Emden-Lea setzen die Erzieherinnen nun auch mehr auf interreligiöse Bildung.
Also hier stehen mehrere Bücher, sowohl für uns Mitarbeiter als auch Kinderbücher, die wir vorlesen können zu allen Weltreligionen, wo wir anhand von Bildern auch gucken, dass Andersartigkeit normal ist und keine Ausgrenzung stattfindet.
Die Bücher sind Teil eines Methodenkoffers zum Thema religiöse Vielfalt. Birte Engelberts von der Hochschule Emden-Lea entwickelt den Koffer gemeinsam mit dem Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung.
Wir haben hier beispielsweise auch das Buch Wie heißt dein Gott? Das lädt zum Philosophieren mit Kindern ein. Wie stellen sich Kinder eigentlich ihren Gott vor? Wer ist ihr Gott? Und es geht ja auch darum, wir müssen nicht auf alle Kinderfragen eine Antwort haben. Es geht vielmehr darum, dass wir uns mit den Kindern gemeinsam auf Entdeckungsreise begeben.
Das wird von den christlichen Eltern akzeptiert und auch von den muslimischen, sagt Erzieherin Dana Ehrlich. Zum Thema religiöse Unterschiede beobachtet sie Folgendes.
Dass die Kinder manchmal auch ganz anders damit umgehen wie Erwachsene. Kinder akzeptieren und respektieren das, glaube ich, schneller als Erwachsene.
Kann interreligiöse Bildung die Integration voranbringen? Um das herauszufinden, hat die Hochschule Emden-Lea alle 300 Kitas und 120 Grundschulen in Ostfriesland befragt, außerdem die 64 evangelischen Kitas in Bremen.
Wir merken schon jetzt während der Auswertung, dass es zum Beispiel Einrichtungen gibt, die dem Thema sehr offen gegenüberstehen und dass dies häufig konfessionell gebundene Einrichtungen sind, dass es auf der anderen Seite aber auch Einrichtungen gibt, die das Thema komplett ablehnen. Auch das haben wir bereits erlebt.
Und das, so Birte Engelberts, habe oft nur einen Grund.
Wir stellen fest, dass es bei den Pädagoginnen in den Kindertageseinrichtungen große Unsicherheiten gibt, dass man nicht alles weiß über die anderen Religionen, dass viele Ängste haben, sie könnten etwas falsch machen, wenn sie mit Kindern ins Gespräch kommen über andere Weltreligionen.
Das Team in der Kita der reformierten Kirchengemeinde Borsum jedenfalls will andere Religionen im Alltag sichtbarer machen. Auf einem kleinen Tisch in der Cafeteria liegen bisher nur christliche Symbole.
Ein Kreuz.
Ein Kirchenschlüssel.
Und die Bibel. Eine Kerze. Martin Luther.
Demnächst werden weitere Sachen noch hinzukommen. Vielleicht dann wichtige Dinge, die zum Beispiel zum Islam gehören.
Brigitte Lehnhoff berichtete. Am kommenden Freitag beginnen im südkoreanischen Pyeongchang die Olympischen Winterspiele. Das deutsche Olympiateam umfasst insgesamt 400 Sportler, Funktionäre, Betreuer. Darunter auch zwei Pfarrer, die sich um das Seelenheil der Sportlerinnen und Sportler kümmern. Einer von ihnen ist Thomas Weber. Für den evangelischen Pfarrer sind es im südkoreanischen Pyeongchang schon die 6. Olympischen Spiele. Doch ein unangenehmes Thema drängt sich immer mehr in den Fokus der Diskussion: Doping. In vielen Gesprächen, auch innerhalb der Kirche, hat Weber erleben müssen, dass viele Menschen wegen des Dopings den Spaß am Sport verlieren.
Deswegen bin ich immer der Auffassung, der Sport muss um seiner selbst willen da auch wirklich aktiv werden, damit er nicht seine Glaubwürdigkeit verliert.
Als Olympiapfarrer ist Thomas Weber, der im normalen Leben Gemeindepastor im westfälischen Gevelsberg ist, vor allem als Seelsorger gefragt. Ansprechpartner für die rund 150 Athleten. In ruhigen Stunden mache sich so mancher Sportler auch Gedanken um die Zeit nach seiner Karriere.
Viele wissen auch, dass der Ruhm vergänglich ist und wenn man heute erfolgreich ist, dann interessiert sich morgen kein mehr für den Sportler selbst. Deswegen kann ich allen jungen Leuten nur raten, auch ehrlich über die Zeit im Sport zu reflektieren und früh genug sich ein zweites Standbein zu schaffen.
Natürlich hört Weber auch oft mal den flapsigen Spruch, der Pfarrer möge doch beim anstehenden Wettkampf für himmlischen Beistand sorgen. Einige Athleten bekreuzigen sich vor dem Start und schicken noch ein Stoßgebet gen Himmel.
Ich glaube auch, dass die Sportler selbst nicht beten, so nach dem Motto, Gott, lass mich jetzt Erster werden und lass alle anderen verlieren, sondern der betet, wird dann sagen, lieber Gott, ich bitte dich, morgen ist mein Wettkampftag und ich würde meine beste Leistung so gerne abrufen, hilf mir doch dabei.
Am Mittwoch fliegt der evangelische Pfarrer nach Südkorea, in ein Land, das er schon von anderen Sportevents kennt.
Südkorea finde ich in der Hinsicht ein super interessantes, spannendes Land. Ich bin jetzt zweimal da gewesen und wir waren beeindruckt von der Zahl der Kreuze, die am Nachthimmel zu sehen sind in den Städten und Dörfern.
Nach den Philippinen ist Südkorea das christlichste Land Asiens. Der Anteil der Protestanten liegt bei 20%, der Katholiken bei 10%. Lutz Drescher, langjähriger Geschäftsführer der deutschen Ostasien-Mission, ist immer wieder in Korea. Das Christentum habe hier ein ganz anderes Ansehen als in anderen Ländern des globalen Südens.
Während in vielen anderen Ländern die Missionare zugleich auch enge Beziehungen zu den Kolonialmächten hatten, war es in Korea so, dass das Land von Japan kolonialisiert wurde und Christen im Grunde genommen sich von Anfang an intensiv für die Unabhängigkeit des Landes eingesetzt haben. Das hat ihnen einen guten Ruf verschafft.
Selbst in Nordkorea, wo es schätzungsweise 20.000 Protestanten und Katholiken gibt, würden die Christen aufgrund ihrer Geschichte in weiten Teilen der Bevölkerung hohen Respekt genießen, meint Drescher. Auch wenn sie vom kommunistischen Staat als Spitzel verdächtigt würden. Doch alle Aktivitäten der Christen unterliegen einer strengen Kontrolle.
Es ist in einem so stark überwachten Staat, wie das in Nordkorea der Fall ist, kaum möglich, dass unabhängig religiöses Leben stattfindet. Von daher bin ich auch sehr skeptisch allen Berichten gegenüber von der namhaften Existenz von Untergrundchristen in Korea.
Im Vorfeld der Olympischen Spiele ist es zu einer sportlichen Annäherung zwischen dem Norden und dem Süden gekommen. So wird in Pyeongchang, das so viel bedeutet wie gedeihlicher Frieden, ein gemeinsames koreanisches Frauen-Eishockey-Team aufgeboten. Thomas Weber sieht diese Annäherung mit gemischten Gefühlen.
Da wird bestimmt wieder Geld fließen, auch nach Nordkorea, und das ist ja auch alles inszeniert. Und dann versetze ich mich in die Lage einer südkoreanischen Eishockeyspielerin, die sich jahrelang vorbereitet und die dann Wochen vorher gesagt bekommt, ja, du gehörst aber nicht zu den 9 oder 10 Spielerinnen des gesamtkoreanischen Teams. Und da finde ich, muss der Sport auch aufpassen, dass er sich nicht zu sehr instrumentalisieren lässt.
Der evangelische Olympiapfarrer Thomas Weber. Am kommenden Freitag werden die Olympischen Winterspiele in Südkorea offiziell eröffnet. Das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Hollenbach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.